Tim, herzlich willkommen in Stuttgart. Von deiner Rundreise in Deutschland die letzten Tage. Du hast einen Podcast- und Vlog-Marathon hingelegt. Schön, dass du hier bist. Für mich so, als ich dich gesehen habe auf den sozialen Medien, warst du so der Prototyp Social Media Sunny Boy. Gut aussehend, groß, gut gebaut. Und dann habe ich so ein bisschen versucht zu analysieren, was ist der Tim eigentlich für ein Typ? Ja? Weil ich sehe zu viele Punkte, wenn ich so deinen Social Media Auftritt sehe mit Ferrari und vielem Reisen, dann hast du eine Rolex am Handgelenk, du erfüllst so viele, wie soll ich das sagen, Narrative, wo sich wahrscheinlich junge Menschen dann daran orientieren und denken so, ey, ich will auch so erfolgreich werden wie der, wie schaffe ich das? Und dann muss ich dir ein Kompliment aussprechen, du hast natürlich eine sehr, sehr geile Domain dir gesichert mit akquise.de, die für das, was du tust, zielführend ist, aber du hast einen sehr, sehr guten Webauftritt, sowohl dein Personal Brand Tim Kassenbrink als auch akquise.de und dann hast du verschiedene Projekte. Aber was mich so interessiert, jetzt so, der ein paar Tage älter ist als du, was steckt eigentlich so dahinter? Also wer ist der Tim hinter diesen ganzen Dingen wie teuren Autos, schönen Reisen, dem stählernen Body, der teuren Uhr? Was steckt dahinter? Gibt es da auch ein bisschen Arbeit? Weil ich habe so ein bisschen kurz die Vita gelesen, auch so auf deiner Seite, so hey, vom 800 € Azubi-Gehalt zum Multiunternehmer, der hunderte von Unternehmen nach oben gezogen hat oder geholfen hat, verschiedenen Unternehmern den Weg nach oben zu ebnen. Das liest sich wie so eine Bilderbuch-Story, aber ich weiß von mir selbst, viele Leute denken das auch von mir, wenn die mich sehen, oh, so eine tolle Geschichte, aber das ist ja mit vielen Struggles verbunden, die man ja oftmals in den sozialen Medien nicht erzählt. Aber ich bin ja ein Freund davon, wenn Menschen hier bei mir im Podcast sitzen, dass wir schonungslos über alles sprechen.
Geil. Tommy, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, dass wir die nächste Zeit nutzen, um nicht über Ferraris und Autos zu sprechen, ja, sondern über all die Missgeschicke und Fails, genau, und alles, was dazugehört, so, um zu der Person und vielleicht auch zu dem Unternehmer zu werden, die wir gerade vielleicht heute sind. Deshalb, ich freue mich mega auf die Folge und bin sehr gespannt auf deine Fragen.
Ja, wo bist du gestartet? Also ich meine, du bist jetzt heute 28, haben wir jetzt gerade festgestellt. Ich habe kurz gelesen, du warst Azubi, du warst auch kurz davor hinzuschmeißen, du hast noch ein paar Euro übrig gehabt, irgendwie wusstest nicht so, hey, wie geht's weiter im Leben? Und dann hast du geschrieben, dann habe ich mich, also es gab die Wahl zwischen, ich gehe wieder ins Angestelltenverhältnis, mhm, oder ich höre auf zu jammern und übernehme Verantwortung. Und das würde ich gerne so ein bisschen im Detail aufdröseln. Ja, ne? Wo kommst
super
du her?
Gern, super gern.
Weil ich glaube, das ist so vor allem für junge Menschen wichtig zu wissen, dass nur wenn du so einen shiny Auftritt hast auf den sozialen Medien, und das, glaube ich, macht 2% vielleicht von dem aus, was du tust, dass das nicht alles ist.
100%. Also der Punkt, den du gerade so ein bisschen ansprichst, mit das, was noch auf dem Konto übrig geblieben ist und dann den Schritt vielleicht zurück ins Angestelltenverhältnis, davor steht, dass ich überhaupt erstmal den Weg aus dem Angestelltenverhältnis herausgewagt habe. Ja, also ich bin in der Stadt in NRW groß geworden, bin der Erste in meiner Familie, der dann irgendwann studiert hat. Ich bin der Erste in meiner Familie, der überhaupt irgendwann ein Business gegründet hat. Das heißt, alles das, was ich so ein bisschen durchlebt und durchlaufen habe, war so mein kindlicher Leichtsinn und mein Wunsch, irgendwann irgendwie was Cooles, Großes, Besonderes aufzubauen. Und wie gesagt, meine Familie alle durchweg angestellt. Und mein Vater hat damals, und das war für mich extrem schwer, als ich 12, 13 Jahre alt war, in der Wirtschaftskrise seinen Job verloren. Und er ist dann kurz vor Weihnachten, ist er zu uns nach Hause gekommen und hat dann Tränen in den Augen gehabt und hat erzählt, dass er seinen Job verloren hat und dass wir im nächsten Jahr nicht in den Urlaub fliegen können und dass es an Weihnachten keine Geschenke gibt. Und das hat mir als Kind halt mega das Herz gebrochen. Und ich bin dann auf mein Kinderzimmer gerannt und habe von der Volksbank so eine Spardose gehabt. Da habe ich mit so einem Hammer draufgehauen, war so ein Fußball, ich bin mit so einem Hammer draufgehauen, habe dann irgendwie so meine 123 € erspartes Geld als 12-, 13-Jähriger meinem Papa gegeben, habe gesagt, so, hey Papa, du brauchst dir keine Sorgen machen, so ich kümmere mich um euch finanziell. Und so als Kind zu sehen, wie deinen Eltern das Herz bricht und zu zeigen, dass sie dem Kind, der Familie nicht das Leben bieten können, was sie sich eigentlich wünschen würden, hat, glaube ich, ziemlich früh in mir so einen inneren Willen erweckt, für mich und mein Leben, gleichzeitig aber auch für meine Familie, für meine zukünftige Familie sorgen zu können und niemals in eine solche Situation zu müssen. Und dementsprechend habe ich schon früh in der Schule, in der 9. Klasse, die Schule gewechselt, bin auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen, um Wirtschaftsabitur zu machen, weil ich wusste, ich will Unternehmer werden. Und ich habe dann zwei Berufsausbildungen parallel gemacht nachher. Ich habe nach den Ausbildungen mein Studium angefangen, habe während des Studiums 3 von 7 Semestern übersprungen und habe dann in 4 Semestern mein Studium fertig gemacht. Alles um möglichst schnell endlich Unternehmer zu werden und mein Geld zu verdienen. Und habe aber immer noch diesen Spagat zwischen, ich gehe den sicheren angestellten Weg, ich habe erst im DAX, dann in einem MDAX-Unternehmen gearbeitet und mache meine Eltern zufrieden, damit die sich nicht Sorgen machen müssen, bis hin zu abends nach der Schule und nach meiner Ausbildung die ersten Side-Hustles machen und 1-2 Euro verdienen und irgendwie versuchen, mehr aus meinem Leben und aus meinem Potenzial herauszuholen, ohne irgendwie zu wissen, wie es funktioniert. Und dieser Zwiespalt ging dann halt einige Jahre, bis ich mich dann am Ende des Tages dazu entschieden habe, meinen Job zu kündigen und dann aus den paar Versuchen, die ich nebenbei gestartet habe, dann Vollzeit selbstständig zu werden. Und das ist dann häufig nicht so einfach, wie man sich das irgendwie vorstellt und wie das vielleicht auch bei manchen auf Social Media wirkt, sondern da steckt halt extrem viel Arbeit hinter, Blut, Schweiß, Tränen, Rückschläge, Scheitern, Scheiße fressen, Selbstzweifel, Menschen von außen, die nie an einem geglaubt haben und gesagt haben, so, hey, ich wusste schon immer, dass du es nicht packen wirst. Und auf diesem Weg habe ich mich jetzt selbst über 10 Jahre begleiten dürfen und ganz, ganz viel Scheiße gefressen und stehe jetzt dann irgendwie in einer privilegierten Situation mit einer tollen Uhr und tollen Firmen. Und das sieht, wie du angesprochen hast, nach außen hin immer wesentlich schicker aus als die Geschichte und der Schmerz, der einfach dahinter steckt.
Gut und wichtig, dass du darüber sprichst, denn ich glaube, das, was man so von dir wahrnimmt und auch von vielen anderen Personas auf den sozialen Medien, ist schlussendlich 2%, glaube ich, von dem, was es ausmacht. Und ich glaube auch so, wir neigen ja immer dazu, das Ergebnis zu zeigen. Wir sehen ja das Ergebnis von etwas. Und wenn ich sage, das Ergebnis von etwas, dann ist das das, was du auf den sozialen Medien darstellst, das Ergebnis davon, dass du 10 Jahre Scheiße gefressen hast. Und diesen Trend oder dieses Thema sehe ich bei den jungen Leuten vor allem so, die wollen diese ganzen Passagen überspringen, diese Passagen von Scheiße fressen. Und wollen eben gleich in dieser bequemen Situation sein, von der du gesprochen hast. Aber diese bequeme Situation entsteht in meiner Wahrnehmung erst dadurch, dass du erstmal viele unbequeme Situationen meistern musstest, bis du irgendwann in die bequeme Situation kommst. Und warum sage ich das? Ich sage das zum einen aus eigener Erfahrung. Zum anderen hatte ich hier schon sehr, sehr viele Gäste. Egal aus welcher Branche sie kommen, ob das jetzt Sportler sind, ob das jetzt Unternehmer sind, ob das Coaches, Speaker, whatever it will be, es ist immer die gleiche Geschichte. Also du merkst, wenn du mit Menschen sprichst, die haben erstmal sehr, sehr lange Scheiße gefressen, die haben erstmal sehr, sehr viele Misserfolge gehabt, bevor irgendwann der Erfolg kam. Und wenn du sagst 10 Jahre, dann hast du, wenn ich es richtig verstehe, mit 18 schon angefangen, dich selbstständig zu machen.
Ich habe mein erstes Kleingewerbe mit 19 tatsächlich gegründet. Ich habe auch schon neben der Schule vielleicht kein richtiges Business geführt, aber ich habe immer schon geschaut, wie kann ich nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Bin ich in ein Outlet gefahren. Ihr habt ja hier in Metzingen habt ihr was. Bei uns in NRW fährt man über die Grenze und fährt nach Roermond ins Outlet. Und damals gab es eine Plattform, die nannte sich Kleiderkreisel, heute heißt das Vinted, ja. Und ich bin da hingefahren und ich habe dann gesehen, dass die immer so alle 2 Wochen montags morgens kamen halt bei großen Designern einfach neue Lieferungen, die dann irgendwie in den richtigen Läden nicht verkauft wurden oder die irgendwie kleine Makel hatten oder sowas. Ich bin dann in diese Outlets gefahren und habe dann montags morgens, wenn die neue Ware kam, bin ich zum Beispiel zu einem Prada oder sowas gegangen und dann kam da eine neue Weste rein. Und dann habe ich die Weste mir genommen, die war dann von 2.000 Euro auf 1.000 Euro reduziert beispielsweise. Bin ich in die Umkleide gegangen, habe die fotografiert, habe die für 1.500 Euro auf Kleiderkreisel hochgeladen und habe die zurücklegen lassen. Und dann bin ich in alle Boutiquen gegangen und habe mir bei Gucci, Louis, Prada, Dior, Chanel die neuesten, geilsten Pieces alle zurücklegen lassen. Und ich habe dann überall eigentlich gewartet und bin dann einfach in ein Café gegangen, habe mir einen Tag Urlaub genommen, als ich dann in der Ausbildung war mit 17, 18 Jahren. Hab den ganzen Tag gewartet, bis jemand auf Kleiderkreisel beispielsweise diese Weste gekauft hat. Mhm. Hab die dann, und dann wurde die gekauft. Bei Kleiderkreisel bin ich zu Prada gegangen, habe dann die Weste für 1.000 Euro gekauft und habe sie dann abends verschickt und für 1.500 Euro weitergekauft. Das heißt, ich hatte kein Kapital, aber ich musste, das ist so ein bisschen wie...
das ist ja fast wie Dropshipping.
Es ist wie Dropshipping oder meinetwegen wie Immobilien ohne Eigenkapital. Ja, das heißt, ich habe halt ein Arbitrage-Geschäft gesehen und ich habe halt wen anders für mich arbeiten lassen und bin halt ohne Risiko da reingegangen. Und das hat
ultra smooth Geschäftsidee.
Ja, und das hat eine Zeit lang super gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie oft habe ich das gemacht, 3-mal beispielsweise. Aber das ist einfach nur, um so zu verstehen, wie früh ich schon teilweise als Kind versucht habe, Wertschöpfung zu verstehen und zu verstehen, okay, wie entstehen Margen, wie kann ich was günstig einkaufen, teurer wieder verkaufen, wie kann ich Risiken reduzieren und einfach grundsätzlich so unternehmerisches Grundverständnis mir irgendwie angeeignet und versucht, daraus dann einen Profit zu schlagen. Und hab das dann 3-mal gemacht und hast irgendwie an so einem Montagvormittag 2.500 Euro Profit gemacht und dann hast du das ein bisschen irgendwie auf Vinted oder so oder Kleiderkreisel damals weiterverkauft. Und habe dann wieder geguckt, was kann ich damit machen. Und dann habe ich, keine Ahnung, mir mein erstes Business gegründet und dann habe ich das Geld wieder irgendwie in die Website investiert. Dann ist das wieder gescheitert und fängst du halt wieder bei Null an. Und genau so ging das halt immer weiter, bis ich rede häufiger darüber, wie oft ich was gestartet habe, wie oft das gescheitert ist. Aber ich habe bestimmt solche Art von Unternehmungen oder Business-Ideen, die teilweise dann in wirkliche Gesellschaften resultiert sind oder sowas, wo ich hier und da irgendwie mal so kleinere Aktionen gemacht habe, bestimmt 30, 40, 50 solcher Projekte in den letzten Jahren halt gestartet, um irgendwie so zu gucken, Erfahrungen zu sammeln und versuchen, irgendwie Geld zu verdienen. Ja, und so bin ich irgendwie so ein bisschen da reingerutscht.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil da sehe ich auch so ein bisschen Parallelen zu mir. Ich hatte gestern auch einen Podcast hier, witzigerweise, wo ich interviewt wurde, wo der Interviewer mich gefragt hat, so hey, ob ich meine Misserfolge, wenn ich könnte, ob ich sie vermeiden würde, dann sage ich, nein, natürlich nicht. Und ob ein Misserfolg per se ein Misserfolg ist. Und ich sage immer, wir leben das Leben nach vorne, aber verstehen es immer rückwärts betrachtet. Und Misserfolge für mich selber würde ich nie löschen wollen. Warum? Weil sie Teil des Prozesses sind. Und bei dir sehe ich das jetzt genauso. Das heißt, deine vermeintlichen Misserfolge waren Teil deines Prozesses, was dir gezeigt hat, was funktioniert nicht, was musst du vermeiden. Wichtig ist in meiner Wahrnehmung nur, wenn du sogenannte Misserfolge hast oder wenn du scheiterst, natürlich daraus zu lernen, ne? Also Learnings daraus zu ziehen. Schlimm wird es natürlich, wenn du 10-mal den gleichen Fehler machst und nicht daraus lernst. Aber diese Misserfolge, das hat auch Ed Sheeran gesagt, die sind unfassbar wichtig, die sind wichtiger wie die Erfolge, weil von Erfolgen lernst du nicht, von Misserfolgen lernst du. Wenn die Sonne scheint und alles toll ist und alles funktioniert, dann kommst du ja auch ganz schnell in deine Komfortzone. Aber wenn du Misserfolge hast oder scheiterst oder schwierige Zeiten hast, dann wirst du automatisch aus deiner Komfortzone rausgekickt. Ja. Das sind aber die Momente, in denen du dich weiterentwickelst, die ja signifikant wichtig sind für deine Entwicklung.
Mega.
Und jetzt hast du 30 Mal ungefähr sowas gemacht und wie hast du so dann deinen roten Faden so gefunden mit der Zeit, dass du dann so in die richtige Richtung eingeschlagen bist?
Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt mittlerweile gefunden habe. Also ich finde das Leben ist so ein bisschen wie so ein Spielplatz halt, ne? Wir können rausgehen und neue Ideen entwickeln, neue Unternehmen rausbringen und ich glaube, dass viele, auch gerade junge Menschen, immer in so einer gewissen Endlichkeit denken. Ja, was ist jetzt mein Business, was ich mein Leben lang machen möchte? Was ist jetzt der Job, den ich machen möchte? Was muss ich jetzt studieren, damit ich mein Leben lang das und das? Das größte Privileg ist es doch, dass wir unsere Entscheidungen wieder überarbeiten können, dass wir immer wieder neue Entscheidungen treffen können, dass wir jeden einzelnen Tag aufwachen können und uns in dieser Welt eigentlich alles machen können, was wir wollen. Das klingt so abstrus, aber am Ende des Tages ist es ja genau das. Wenn du sagst, du möchtest jetzt irgendwie in den nächsten Tagen halt, keine Ahnung, nie mehr Immobilien machen, sondern willst halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Surfer-Café in Peru aufmachen. ey, dann pack deine Sachen und flieg nach Peru, mach das Café auf. Und wenn es nach einem Monat keine Lust mehr, keinen Bock mehr macht, dann machst du halt eine Metzgerei in Frankreich auf. Ich weiß es nicht, ja?
Ja.
Und ich glaube, diese Freiheit zu haben. Und es ist ganz spannend. Ich war Anfang des Jahres in Namibia auf einer Reise. Und die Reise war die schönste Reise meines Lebens. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Allen voran, weil dieses Land unfassbar schlecht mit Internet ausgestattet ist. Das heißt, ich wurde einfach mal so als digitaler Unternehmer, der auch aktiv auf Social Media ist, ist natürlich so heftig, eine heftige Konfrontation. Und ich habe ganz, ganz viel Zeit gehabt, mit Menschen vor Ort zu sprechen, mit mir selbst zu sprechen, zu reflektieren, zu journalen, Dinge aufzuschreiben, aber auch in die Kamera zu sprechen, um auch für mich so ein bisschen Momente und Gedanken festzuhalten. Und ein Gespräch ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und zwar habe ich einen Mann kennengelernt. Mark hieß er, also war ein Investmentbanker aus New York, hat auch nebenbei irgendwann ist in Private Equity reingegangen, hat Millionen verdient und hat super erfolgreich. Und er hat aber in seinem ganzen Leben so viel gearbeitet, dass er rückblickend sich selbst total verloren hat. Ja, hatte keine Zeit für seine Kinder, keine Zeit für seine Frau. Und Mark war zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, noch verheiratet und war aber seit 13 Monaten auf Weltreise und war an einem Punkt in seinem Leben, wo er gesagt hat, ich kann für meine Familie gerade nicht providen, weil ich mich selber auf dieser Reise in all diesem Hustle und all diesem Prozess so verloren habe, dass ich mich gerade selbst erstmal finden muss, um wieder zurückgeben zu können für meine Familie. Und ich fand das sehr, sehr bemerkenswert und habe mir auch so ein bisschen vor Augen geführt, dass ich niemals wie Mark sein möchte, weil ich möchte nicht in einem Alter sein, wo ich meine Familie dann für 13 Monate oder mehr in Anführungsstrichen verlassen muss, weil ich so wenig bei mir selbst bin und irgendwie vielleicht auch bereut habe, in meinem Leben viel zu arbeiten. Darum soll es aber nicht gehen. Ich habe mit Mark Gespräch geführt und ich habe ihn dann gefragt, ähnlich wie du gerade, und bin so ein bisschen reingegangen und gesagt, hey, was würdest du anders machen oder was hättest du dir gerne nochmal gesagt, wenn du nochmal an dem Punkt bist, wo du jetzt vielleicht 18 bist oder vielleicht auch in meinem Alter mit 28. Und dann hat Mark mir gesagt, Tim, die Menschen überlegen sich immer, was möchte ich mit meinem Leben machen? Und Eltern fragen auch ihre Kinder, was möchtest du mal machen mit deinem Leben? Und er hat gesagt, Tim, die Frage muss eigentlich heißen, was möchte ich als nächstes machen? Und es ist so eine simple Frage, aber es trifft es brutal auf den Kopf, weil wir haben so viele Möglichkeiten und warum fragen wir uns nicht einfach, was möchten wir als nächstes machen? Weil wir haben so viele Chancen, so, und egal ob es das Surfercafé ist oder die Metzgerei oder egal was es am Ende des Tages ist, wir können uns jeden einzelnen Tag eigentlich selbst neu erfinden und wir haben so viele Möglichkeiten und ich glaube vielmehr in diesen Möglichkeiten und diese Wachstumschancen zu denken, als uns selbst zu limitieren und zu sagen, ich habe jetzt eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, also werde ich mein Leben lang Bürokaufmann sein. Wir werden in unserem System, wenn man das jetzt so negativ framed, immer so reingedrängt in so Rollen, wer wir sein müssen in dieser Gesellschaft, dass es sehr, sehr gefährlich, glaube ich, ist, diesen roten Faden zu finden und sein Leben nach einem roten Faden aufbauen zu müssen. Ich glaube, manchmal braucht es keinen roten Faden. Die schönste Magie im Leben entsteht halt, wenn dein Leben keinen roten Faden hat. Und wenn wir uns einfach nicht fragen, was möchte ich mit meinem Leben machen, sondern was möchte ich als nächstes machen.
Schöne Anekdote von Marc. Finde ich gut, gefällt mir der Ansatz. Bringt mich auch wieder an den Podcast von gestern zurück, wo wir es davon hatten, dass ich irgendwann abgelegt habe, diese Frage, die mir auch oft gestellt wurde, wo sehe ich mich in 5 bis 10 Jahren? Mhm. Die habe ich früher immer versucht zu beantworten, bis ich dann festgestellt habe, ich kann mich sehen, wo ich will, aber das Leben hat immer einen anderen Plan mit mir. Und gewisse Dinge passieren oder passieren nicht, aus einem gewissen Grund. Vielleicht bist du im ersten Moment enttäuscht. Später stellst du dann fest, oh, das war vielleicht doch ganz gut, dass es nicht geklappt hat, weil es hat dich vielleicht vor etwas anderem geschützt.
Ja.
Aber auch da sage ich, verstehst du es dann rückwirkend betrachtet. Und ich glaube, eine interessante Komponente, die dich ausmacht, und die hast du vor 10 Minuten circa gesagt, als wir noch in deiner Jugend waren, dieser jugendliche Leichtsinn oder diese jugendliche Neugier, diese kindliche, wie hast du das genannt, kindliche Neugier, kindlicher, ja, Leichtsinn,
ja.
Das spüre ich heute noch in dir. Also ich kenne dich jetzt, ich sehe dich heute zum ersten Mal, wir waren kurz zwar einen Kaffee trinken, aber ich kann Menschen relativ schnell einordnen und ich merke so, dass du so ein Freigeist bist vom Typ, dann hast du tatsächlich so eine Form von kindlicher Neugier und so einen kindlichen Freigeist. Und ich glaube, das macht dich dann auch aus, diese Denkmuster zu entwickeln. Warum? Wir kommen alle genau so auf die Welt. Alle, ausnahmslos. Wir sind als Kinder Freigeister und werden dann, beginnend von unseren Eltern, später in der Kita, in der Schule, in der Berufswelt, in Schubladen gesteckt. Und diese kindliche Neugier, diesen Freigeist, den du hast, den du mitbringst eigentlich, wenn du auf die Welt kommst, der wird dir abtrainiert vom System. Und dann wirst du in Schubladen gedrängt. Oder wie du es gesagt hast, so, hey, du machst eine Ausbildung und das musst du dein Leben lang machen und das machst du 48 Jahre lang, bis du in Rente gehst und dann bist du mit 68 in Rente und jetzt kannst du anfangen, dein Leben zu leben. So, ne? Das ist so das Prototypleben, was in unserem System vorgelebt wird, mit was wir Menschen, wie wir konditioniert werden und mit was wir uns zufrieden geben müssen. Aber das ist ja nicht das Leben. Das ist ja schwarz oder weiß, aber es gibt ja noch lila und grün und gelb und rot. Es gibt ja noch viele andere Farben da draußen. Und ich bring's zum Beispiel perfekt auf den Punkt. Ich habe jetzt auch mein Buch rausgebracht, Auf die Fresse, mein Weg zum Erfolg. Warum? Ich habe sehr viel auf die Fresse bekommen im Leben. Und ich bin das Paradebeispiel dafür, wenn du überlegst, ich bin Hauptschüler. Ich habe irgendwann meine Berufsausbildung im Einzelhandel gemacht bei Douglas. Deswegen habe ich auch ein feines Näschen, weil ich vorhin gefragt habe, wonach du riechst. War im Einzelhandel, bin dann später im Vertrieb gelandet und ich habe alles Mögliche gemacht im Leben. Alles. Ich war beruflich gesehen immer ein Quereinsteiger. Aber wahrscheinlich hat mir auch so ein bisschen mein ADHS und so ein bisschen auch diese kindliche Neugier, von der du sprichst und dieses so, dass ich auch so ein Freigeist bin, geholfen, schnell reinzukommen in Berufe. Aber ich habe nie einen Job gesehen oder einen Beruf, wo ich sage, den mache ich bis an mein Lebensende. Sondern ich bin immer von Passage zu Passage in meinem Leben gegangen und das Leben hat mich immer weitergeführt in das nächste Ding, in das nächste Ding, in das nächste Ding. Und ich bin immer offen dafür. Weißt du, ich nehme das auf, ich bin nicht verschlossen dem gegenüber. Und ich glaube, das sollten wir Menschen uns grundsätzlich mal wieder vor Augen führen, offen für Neues zu sein, nicht verschlossen zu sein, auch nicht immer in Schubladen zu denken. Weil ich glaube, wenn der ein oder andere draußen hört, das, was du sagst, hey, mach doch morgen einen Kaffee in Peru auf oder eine Metzgerei in Paris, dann denkst du, oh, aber wie soll das funktionieren? Wie soll ich Deutschland verlassen, meinen sicheren Hafen? Und da geht es dann schon los, diese vermeintliche Denkmuster von Sicherheit. Und wenn wir uns jetzt die letzten 5, 6 Jahre rückblickend betrachten in Deutschland, dann ist eine Sache sicher, und zwar, dass gar nichts sicher ist. Mhm. Wie viele Menschen kenne ich, die bei Daimler, Bosch, Porsche und Co. arbeiten, die dachten, die sind safe bis zu ihrer Rente, die jetzt gerade Gespräche führen, weil die alle gekickt werden. Mhm. Und da ist es extrem wichtig, nach vorne zu gehen, sich zu öffnen, seine kindliche Neugier wieder zu finden, seinen Freigeist, um andere Wege einzuschlagen. Und heute bist du bei AI gelandet. Du machst sehr, sehr viel mit AI, was ich so auf deinen Webseiten so gesehen habe. So wie kam das dann? Ist das so ein bisschen ein Trend, auf dem du mitschwimmst, so mit dieser AI- und KI-Thematik, oder ist das wirklich etwas, mit das du dich lange beschäftigst? Wie sieht das konkret aus? Wie sieht denn so deine Firmenstruktur aus heute? Du hast ja mal gestartet. Wir haben gehört, du bist sehr oft gescheitert.
Ja.
Aber irgendwann hast du ja trotzdem so einen Weg für dich gefunden, erfolgreich zu werden, weshalb wir heute hier sitzen.
Ich habe in den Anfangszügen meiner Selbstständigkeit, so nachdem ich dann meinen Job gekündigt habe, war mein erstes Projekt, für die niederländische Regierung zu arbeiten. Und ich habe damals im DAX, MDAX-Unternehmen, großen Corporates gearbeitet. Wir haben super viel mit Regierungsorganisationen gearbeitet. Eine der Firmen, ich habe bei E.ON und bei Uniper gearbeitet, Energiekonzerne. Uniper ist dann so ein bisschen im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts, dadurch, dass dann so Nord Stream 2, einige erinnern sich noch, dass es die letzten, die letzten Jahre so ein bisschen aus der Öffentlichkeit die Thematik verschwunden, aber wir hatten halt gerade so in der Zeit natürlich eine Energiekrise in Deutschland, und dann war es halt so, dass Uniper kein Gas mehr liefern konnte aufgrund der Sanktionen von Russland, und dann ist es so gekommen, dass die Bundesregierung die Anteile der Company aufgekauft hat. Und ich war damals noch nebenbei, oder ich habe noch Vollzeit dort gearbeitet, habe nebenbei meine ersten Unternehmen aufgebaut. Und ich war dort dann in der Unternehmenskommunikation und habe dementsprechend auch Krisenkommunikation gemacht. Und dadurch, dass dann der größte Investor die deutsche Bundesregierung war, waren wir halt extrem viel in der Kommunikation mit der Politik. Und als ich dann nach und nach mich so aus dem Angestelltenverhältnis zurückgezogen habe, ja, ich habe sukzessive meine Stunden von 40 auf 30 auf 20 reduziert, bis ich dann irgendwann gekündigt habe, bin ich halt mehr und mehr in diesen Space reingegangen, ja, also Politik und auch gerade Startups und Fördermittel, und ich war so ein bisschen in diesem Ökosystem und habe halt super viel Beratung in dem Bereich gemacht. Und glücklicherweise hat dann der Auftrag mir ermöglicht, meinen Job zu kündigen, indem ich für die niederländische Regierung gearbeitet habe. Und die haben halt Scale-Ups gehabt, die bei der Internationalisierung über LinkedIn, das war so ein bisschen die Plattform, auf der ich unterwegs war, Investoren gesucht haben. Und die haben auch unter anderem über LinkedIn halt Mitarbeiter gesucht, Sales gemacht und so. Und das war so eine Zeit, wo das noch nicht so prominent war. Und ich habe mich da schon einige Jahre so mit der Plattform LinkedIn befasst. Und das war so irgendwie so mein erstes richtiges Business, womit ich irgendwie angefangen habe, gutes Geld zu verdienen. Hab dann erst so Agenturdienstleistungen, Copywriting und sowas für Geschäftsführer gemacht und bin aber mehr und mehr in die Beratung gegangen, weil viele Geschäftsführer von schnell wachsenden Unternehmen, die internationalisieren wollten, halt einfach wie einen Consultant brauchen, die ihnen gezeigt haben, so hey, wie kann ich über die Plattform internationale Investoren finden, wie kann ich Kunden gewinnen, wie kriege ich neue Stakeholder, die mir Türen öffnen bei der Internationalisierung. Und ich habe darüber halt ein größeres Beratungsprojekt abgeschlossen, bin da irgendwie so ein bisschen reingedümpelt, sage ich mal, und hatte vielleicht auch ein bisschen Glück und habe dann in einem Jahr 180 CEOs für die niederländische Regierung beraten. Und du kannst dir vorstellen, dass gerade so in der Phase 2021, 2022
Pandemiezeit.
Das war Pandemiezeit, teilweise Post-Pandemiezeit. Ist alles durch die Pandemie ist alles im Bereich Digitalisierung, Tech und so weiter noch viel größer geworden, weil es einfach durch dieses Social Distancing und so, man erinnert sich noch ein bisschen, einfach ein brutaler Hype war, ja. Und die Firmen wollten halt schnell wachsen, schnell internationalisieren und haben dementsprechend in Augmented Reality erste AI-Projekte und sehr, sehr viel Software- und Tech-Companies, ne, dann ging es so los, so die ersten SaaS-Companies wurden gelauncht, ne? Software-as-a-Service, Subscription-Modelle, die haben irgendwie ihre Produkte, die haben ihre Dienstleistungen produktisiert und in Softwares gepackt und so weiter und so fort. Mega Hype, und ich habe halt durch meine Beratung in der Phase in einem Jahr mit 180 Foundern arbeiten dürfen, die halt teilweise irgendwie im Series A Fundraising waren, die halt mehrere Millionen Bewertungen hatten, internationalisiert haben und so weiter und so fort. Und ich habe halt da ganz, ganz viel von Tech-Companies gelernt. Und ich habe halt gesehen, wie bauen die auf, wie skalieren die, wie machen die Neukundengewinnung und so weiter und so fort. Und habe darüber einmal ganz, ganz viel gelernt, glücklicherweise früh genug Geld verdient, dass ich meinen Job kündigen konnte, und habe gleichzeitig darüber auch wieder Access in meinem Netzwerk bekommen für weitere Projekte. Und bin dann zum Land NRW gekommen, habe dort auch das Scale-Up-Projekt begleitet, habe fürs Land NRW gearbeitet, viele Startups begleitet und bin dann mehr und mehr in so die Tech-Founder-Szene reingekommen und habe halt firsthand ganz, ganz viele Unternehmen dabei begleiten dürfen, als Berater, aber auch teilweise so ein bisschen als Sparringspartner aus der Ferne, und habe schon eigentlich in den letzten 5-6 Jahren viele schnell wachsende App, Software, SaaS-Company, AI-Companies mit begleitet und gesehen, was so deren Wachstumshebel sind, um erfolgreiche Tech-Companies aufzubauen. Und während ich parallel meine anderen Unternehmen gemacht habe, bin ich immer wieder so ein bisschen in dieser Tech-Welt hängen geblieben und habe im Jahr 2025 auch meine erste Beteiligung gehabt, habe dann auch meine erste Software-Beteiligung, habe dann auch meine erste Firma in dem Space selbst mit aufgebaut, haben eine Software-Company für Dächer aufgebaut, da können wir auch nochmal bestimmt drüber sprechen, haben das Ganze patentieren lassen und habe da das jetzt, Stand heute, so jetzt die letzten 14 Monate mit begleitet und haben dort auch große AI-Komponenten mit drin. Und ja, das sind so viele, viele Spaces, wo ich selber AI-Touchpoints hatte. Auf der anderen Seite habe ich eine große Gründer-Community aufgebaut, habe ganz, ganz viele Gründer in meinen Gründungsberatungen begleitet, habe viele eigene Companies gegründet. Und für mich war eigentlich ganz cool, diese Schnittmenge zusammenzubringen. Zu sehen, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen gerade gründen wollen, die vielleicht auch mich auf Social Media verfolgen und sehen so, hey, ich will auch gerne irgendwie ein cooles Leben mehr aufbauen. Gleichzeitig aber zu sehen, dass die institutionellen Bildungsträger, ja, von Schule über Universität bis IHK und alles, was es auch für Förderprogramme und Fördermittel für Gründer gibt, einfach ein bisschen langsam sind. Wenn wir uns jetzt mal gerade die AI-Economy angucken, was dort für Trends sind. Da können wir jetzt über etwas sprechen. Wenn der Podcast live geht, dann ist das schon wieder outdated, weil es wieder neue Updates gibt. Und ich wollte einfach einen Gründer-Inkubator schaffen, wo wir Wissensvermittlung, Mentoring und Beratung am Puls der Zeit haben mit Experten, die sich heute mit den Hot Topics im AI-Space befassen und Gründern das Firsthand mit an die Hand geben und ihnen helfen, dort das in ihre Businesses zu integrieren, Unternehmen dort aufzubauen. Und ist alles, was ich so aus meinen Erfahrungen und Ökosystem mitgenommen habe, die vielleicht ein bisschen zu starr in der Vergangenheit waren und wo ich gedacht habe, so, hey, das kann man geiler machen, das kann man besser revolutionieren. Und diese Welten habe ich jetzt einfach so ein bisschen zusammengebracht. Meine Erfahrung und Track Record im Bereich Software AI und meine Erfahrung im Bereich Business Building. Und daraus haben wir einen großen Gründer-Inkubator gebaut, der AI-First-Business gerade aufbaut. Und da sind wir super unterwegs.
Jetzt hast du mich vorhin kurz neugierig gemacht mit dem Dächer-Thema.
Ja.
Ich bin ja aus der Immobilienbranche.
Ja.
Und jetzt würde mich brennend interessieren, was du da für eine Software oder eine AI entwickelt hast zum Thema Dächer.
Super gern. Wir haben Dachcontrol gegründet, so heißt die Company.
Dachcontrol. Mhm.
Und es war so, dass vor einigen Monaten mein heutiger Geschäftspartner auf mich zukam, zweite Generation Dachdeckerbetrieb. Und der hat gesagt so, hey, wir gehen zu Immobilienbesitzern hin und wir haben Wartungsberichte und Dokumente für Dachwartung. Ja, da klettert jemand hoch. Wenn es sehr digital ist, dann schicken die mal eine Drohne hoch und dann kriegen die nachher ein PDF über den Gesundheitszustand des Dachs zugeschickt. Ja, und dann kannst du dir das dann irgendwie ausdrucken, dann schickst du das vielleicht an all die Eigentümer. Und es ist halt, ich weiß ja, wie so der Immobilienmarkt funktioniert. Und er hat gesagt, Tim, ich habe gerade drüber gesprochen, du hast ja viele SaaS-Companies auch mit begleitet. Wie können wir es hinbekommen, dass wir aus einer Dienstleistung, ja, wir fahren irgendwo hin und müssen auf ein Dach klettern und müssen dann die PDFs verschicken. Wie können wir daraus das Ganze produktisieren und wie können wir daraus ein digitales Product bauen, was wir subscription-based skalieren können, wie man heutzutage so sagt. Und ich habe mich da hingesetzt und habe erstmal als Berater geholfen, diese Company mit aufzubauen, Businessplan mitgeschrieben, wir haben es irgendwann patentieren lassen, Fördermittel beantragt und halt geschaut, wie können wir das schaffen, dass wir im Prinzip wie so ein Whoop für unser Dach hinbekommen, ja, dass wir eigentlich auf einen Blick den Gesundheitszustand unseres Daches sehen und dabei gleichzeitig gucken, hey, wir müssen die Sekuranten prüfen, wir müssen schauen, wie die Blitzableiter funktionieren und dass wir vielleicht auch durch unsere KI prognostizieren können, durch Drohnenbilder, Begehung des Daches, Wärmebildkameras, wie ist die Energieeffizienz, wo sind Schäden am Dach, wie kann die AI prognostizieren, ob das noch den nächsten Winter überlebt und so weiter. Und was halt extrem spannend ist an dieser Plattform, ist halt zum einen, dass wir die Möglichkeit haben, in einer digitalen Plattform für alle Eigentümer auf Daten zuzugreifen, um mal zu entscheiden, ob Investitionen getätigt werden sollen oder nicht. Ja, das heißt, wir müssen nicht, wenn wir jetzt irgendwie 7 verschiedene Eigentümer in einem Mehrfamilienhaus haben, dann müssen alle einmal aufs Dach klettern und dann absegnen, ob wir die Investition tätigen oder nicht.
Das ist eine Erleichterung für die WEG.
Mega, ja. Mega. Und was halt super spannend ist, ist halt dadurch, dass wir auch in gewisser Weise prognostizieren können, ob Schäden eintreten, welche Schäden da sind, welche, wie diese behoben werden sollen und welche Schäden in der Zukunft eintreten könnten. Und
mit welchen Kosten das verbunden ist.
Haben wir die Möglichkeit für, auch gerade für Investoren, für Family Offices und so weiter, auch gerade bei Investitionsobjekten im Immo, das wird ja nicht, also leider ist ja so, es wird ja nicht alles einfach nur bewohnt und da sitzen irgendwo Familien mit 2 Kindern drin, sondern der Immobilienmarkt geht ja auch gerade darum, dass man halt schaut, ne, das Spekulationsobjekte und so weiter und so fort und die Assets müssen ja geschützt werden und am besten haben die am Ende des Jahres in der Bilanz auch eine Wertsteigerung. Und die wird halt nicht hervorgerufen, wenn du Probleme mit deinem Dach hast. Und du kannst dir vorstellen, wenn das Problem oben ist, dann sickert das irgendwann bis nach ganz unten durch. Und deshalb ist unsere Software dafür da, Wert zu erhalten, Prognostizionen rauszugeben, um auch gleichzeitig das für die Zukunft abzusichern. Und da haben wir geiles Produkt gebaut und da bin ich mega dankbar, so ein bisschen als Quereinsteiger damit reingerutscht zu sein.
Sehr cool. Ja, witzigerweise habe ich jetzt auch mit einem Kollegen aus München eine KI ins Leben gerufen, die heißt ImmoGPT, wo wir im Prinzip, wie es der Name eigentlich schon sagt, so ChatGPT für Immobilien, also für Makler, Investoren, aber auch für Suchende, die oftmals strugglen, weil sie einfach gewisse Fragen haben, die sie nicht beantwortet kriegen oder die, wo sie nicht wissen, wo sie loslegen können, aber auch vielen Maklern, Bauträgern Arbeit abnehmen wollen, wo wir Visualisierungen schaffen, wo wir Online-Rundgänge schaffen, Staging, also alle Themen, die so wichtig sind, wo du halt enorm viel Geld in die Hand nehmen musst, wo du halt mit der KI halt so ändern kannst oder darauf zurückgreifen kannst und merken halt, wie krass die Nachfrage da ist. Oder du merkst halt so, die Leute sind offen dafür. Gerade so, ich denke mal, ChatGPT und alles, was danach jetzt kommt, hat die Türen enorm geöffnet. Wenn ich überlege, wo ChatGPT noch am Anfang war, waren alles so AI und KI und keine Ahnung und weiß ich nicht, so wie mit allem, was halt neu ist, ist erstmal immer der Deutsche ist grundsätzlich dagegen und dann langsam, aber sicher lässt man es zu, ne? Und dann kommen ja neue AI-Themen, wo du merkst, okay, alles klar. Und da auf den Zug sind wir jetzt natürlich auch aufgesprungen, weil wir sehen natürlich den Trend, der Kollege und ich, oder ich sehe es auch vor allem so in unserer Branche und gerade die Immobranche und auch Dachdecker, wie das, was du jetzt gesagt hast, sind halt von ihrem Arbeiten her noch im 19. Jahrhundert gefühlt. Ne? Also da ist halt, da reden wir nicht von AI, die sind ja nicht mal anständig digitalisiert.
Ja.
Und da ist die gesamte Immobilienbranche so aufgestellt. Also das ist wirklich völlig irre.
Ja.
Das geht schon ja los bei den Grundbuchämtern, dass ja die ganzen Sachen nicht mal digitalisiert sind teilweise, sondern alles noch ausgedruckt ist und was ich, und du musst ja Sachen auf USB-Stick und CD vorbeibringen in die Ämter und also es ist völlig crazy. Und da jetzt mit KI zu arbeiten, ist richtig gut, vor allem wenn du halt Probleme löst.
Ja. Ja?
Und da sehe ich zum Beispiel jetzt mit eurem Produkt oder mit eurer Dienstleistung Problemlöser, sowohl für private Investoren als auch für institutionelle, gerade wenn es darum geht, nicht nur Wert zu erhalten, sondern was immer wichtiger wird, ist Wert zu schaffen.
Komplett, ja.
Ja, weil Banken ticken mittlerweile ganz anders. Die begleiten alte Objekte mit schlechten Energieeffizienzwerten fast nur noch, wenn du einen Sanierungsfahrplan auch vorlegen kannst und sagst, hey, was ist dein Teil, den du dazu beiträgst, um dieses Objekt nicht mit Energieeffizienz H oder F, G zu halten, sondern daraus ein C oder ein D oder ein B zu machen.
Mhm.
Ja, und da geht es ja immer mehr hin auf mittlerweile sogar Europaebene. Ne? Also da sind ja Gesetze verabschiedet worden, wo es ja wirklich in eine Richtung geht, wo du halt in Deutschland jetzt immer mehr merkst, ja, schlechter Energieeffizienzwert, schlechtere Zins bei der Finanzierung, Banken sind viel restriktiver. Und da muss es in meinen Augen immer mehr und viel mehr AI-Lösungen geben für die Zukunft, die dir halt sowas abnehmen, die dir das dann auch so zeigen, wenn es um Visualisierungen geht, ne, wenn es darum geht, was für einen Sanierungsfahrplan kannst du fahren, ist auch kosteneffizienter, ne, wenn du jetzt, sonst musst du ja für alles einen Sachverständigen dir holen, der kostet dich ja jedes Mal einen Arsch voll Geld.
Ja.
Und so kannst du das halt auch viel einfacher replizieren.
Es ist eine extreme Möglichkeit. Also wir merken auch, meine Geschäftspartner sind noch viel, viel tiefer in dem Bereich unterwegs, als ich es jetzt bin. Aber in den Gesprächen, die wir führen, ist es schon so, dass alle super offen sind und Bock drauf haben. Auch gerade die Kunden, mit denen wir schon arbeiten. Und bin sehr, sehr, sehr zufrieden, wie auch der Launch und alles funktioniert hat. Nichtsdestotrotz ist gerade Anbindung, APIs, Schnittstellen, Bürokratie, all das halt sehr, sehr schwierig, weil am Ende des Tages auch, egal ob es jetzt ein ChatGPT ist, ob es eine Software ist, das ist immer so Shit in, Shit out. Ja? Also wenn du scheiß Daten einpflegst, bekommst du auch nur scheiß Daten raus.
Ist und, ja wie mit Prompts. Wenn du scheiß Prompts
genau,
eingibst,
dann kriegst du auch. Deshalb sage ich, ist wie bei ChatGPT. Und dementsprechend ist für uns natürlich wichtig, dass wir entweder unsere eigenen Daten in allererster Linie erheben müssen, das sehr, sehr viel Arbeit ist, was wir aber gerne machen. Aber manchmal würde man sich wünschen, dass noch mehr Daten schon vorher bestehen würden, mit denen wir arbeiten können. Und dann wunderst du dich manchmal, dass was für große Family Offices, große Projektentwickler, teilweise bei modernen Gebäuden, wo du ja so denkst, so
mit rudimentären Mitteln arbeiten.
Wie habt ihr das gemacht? Also, ne, wo ich mir so denke, so, also wie kann in einer Company, die wirklich Milliarden Profits machen, also Digitalisierung so klein geschrieben sein.
Ja.
Das ist unfassbar.
Mhm. Ja, und da siehst du natürlich Potenziale anzusetzen, um Geschäft
komplett,
zu generieren.
Komplett, komplett. Das ist halt einerseits manchmal ein bisschen ernüchternd, zu sehen, wie weit das noch davon weg ist. Gleichzeitig auch eine brutale Opportunity zu sehen, wie wenig da schon adaptiert ist. Und sich sehr zu denken, ach ja, warte mal ab, ob AI sich durchsetzt, ist nicht die Frage. Ja, nee, also,
wir sind ja schon mitten
drin. Dementsprechend ist es einfach so überraschend, dass du in 2026 mit solchen Projekten First Mover in Deutschland sein kannst. Und das sind einfach Signale, die mir einfach nochmal gezeigt haben, so hey, ich will genau, dass der auch ne, mit Akquise.de der jüngeren Generation einfach accessible machen. Ja, einfach Knowledge vermitteln und zu schauen, das, was du gerade sagst, Lösungen zu verkaufen, von Problemen die Transformation hin zu Lösungen anzubieten. Und in der Mitte davon steht heutzutage fast immer AI. Ja, du kannst natürlich noch handwerklich ein Problem lösen, aber die meisten Herausforderungen, die gerade Unternehmen, allen voran jetzt im B2B in Deutschland haben, Transformation besteht eigentlich immer, dass die halt entweder nicht die Implementierung oder die Integration von Software und Tech hinbekommen oder sie das vielleicht gerade schon haben, aber Schnittstellen nicht optimiert sind, Prozesse. Also all das, wo wir gerade im Vergleich zu anderen Ländern hinterherhängen, ist im allerersten Fall einfach das Bottleneck, dass Systeme, Prozesse und Tech einfach nicht funktioniert. Und wenn du es schaffst als junger Gründer, dieses sogenannte Middleman-Konzept nach Sam Altman, ja, du integrierst im Prinzip ein bestehendes Tool, du musst ja nicht mal programmieren können, du kannst ja mit N8N, Make, Zapier, meinetwegen sogar ChatGPT oder Claude, gehst du halt hin
Manus,
und kannst,
keine Ahnung,
ja, egal was es ist, ja, was heißt egal was es ist, aber es gibt ja tausende von Möglichkeiten und suchst dir ein Business-Vertical, egal ob bei Immobilien, Versicherungen, Metzgereien, Restaurants, schaust dir halt an, dass du dir eine Industrie und eine Branche raussuchst, mit der du dich irgendwie auskennst, weil deine Eltern da arbeiten, weil dein Großvater das schon gemacht hat oder dein Nachbar hat eine Tischlerei und du kriegst jeden Tag mit, was der für Probleme und Herausforderungen hat. Und schaust halt, dass du ein simples Problem in einem Business Vertical durch die Implementierung eines Tech-Tools löst. Und schaust einfach an, dass der Return on Invest in gewisser Weise groß genug ist. Und du halt siehst so, hey, ich löse von jemandem das Problem, was ihm jede Woche 20 Stunden kostet. Oder ich löse von jemandem das Problem, was ihn jeden Monat, weiß ich nicht, 4.000 Euro kostet. Ich löse dieses Problem und ich nehme dafür 2.000 Euro im Monat. Und dann suchst du dir als 18-jähriger Junge durch eine Automatisierung bei Tischlereibetrieben in deren Telefonservice, egal was es ist, ein kleines Ding, verkaufst es meinetwegen für 2.000 Euro monatliche Betreuung, suchst dir 10 Tischlereien in Deutschland und auf einmal verdienst du
es klingt
jetzt so, ja, oh, mach das mal in meiner, ist wirklich, ich könnte aus dem Stehgreif, könnten wir 400 solcher Cases jetzt in der nächsten Stunde runterrattern, weil es wirklich nicht so kompliziert ist. Diese Probleme sind in unserer Wirtschaft überall. Und die meisten wissen es leider nicht mal, weil sie überhaupt nicht die Awareness dafür haben. Woher soll auch ein Tischler beispielsweise wissen, welche Herausforderungen dort gerade bestehen? Und am Ende des Tages ist es einfach nur Probleme lösen. Ja, haben die Budgets? Ist immer eine schwere Frage. Aber wenn du jemandem sagst, ich spare dir 4.000 Euro ein und ich nehme dafür die Hälfte von dir ab, ist es eine Win-Win-Situation. Und so ist genau das Gleiche, was ich gemacht habe mit der Prada-Weste. Ich kaufe die für 1.000 Euro ein, verkaufe die für 1.500 Euro weiter und am sonstigen Markt wird die 2.000 Euro kosten. Ich habe 500 Euro Profit gemacht.
Du hast 500 Euro gespart.
Und wer anders hat sich 500 Euro gespart, weil sie bei Prada im normalen Laden vielleicht 2.000 gekostet hätte. Ja, das nennt sich Konsumenten- und Produzentenrente. Und genau in dieser Mitte ist halt ein Arbitragegeschäft, was super, super vielen die Möglichkeit gibt, geile Dienstleistungen am Markt zu erbringen. Und dafür musst du nicht ins Outlet fahren, sondern du kannst einfach AI nutzen. Und es gibt tausende von Möglichkeiten, die gerade auf der Straße liegen.
Jetzt warst du ja damals angestellt, Azubi, du hast studiert, du hast Semester übersprungen und heute bist du Unternehmer, selbstständig. Nicht nur das, du bist Arbeitgeber, du hast Mitarbeiter, richtig?
Ja.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du?
Ich habe allein bei mir im Content-Team jetzt gerade so 7 Leute, die mich dabei unterstützen, diese Sachen zu machen. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, in welchen Firmen du welche Teams hast. Ja, und das wächst, das schrumpft. Overall hätte ich jetzt gesagt, dass in meiner eigenen Personalverantwortung das Team verhältnismäßig klein ist. Mhm. Aber gerade in Firmenbeteiligungen, wo auch meine Mitgesellschafter drin sind, die sich meistens dann auch um die Mitarbeiter kümmern, hast du overall über den ganzen Beteiligung so Richtung 50 Mitarbeiter, die so im erweiterten Team von mir mitarbeiten, ja.
Wie ist das so für dich? Also diese Rolle als Arbeitgeber, als Leader zu übernehmen?
Ich muss dir sagen, dadurch, dass wir so in allen Firmen remote first arbeiten, außer gerade bei Dach Control, wo du halt noch Leute brauchst, die halt vor Ort mit am Start sind, bist du ehrlicherweise in der Zeit so ein bisschen detached im positiven Sinne. Das heißt, du siehst die Menschen ja nicht jeden einzelnen Tag mit dir und du siehst vielleicht deshalb positiven Sinne gar nicht die Verantwortung, jeden einzelnen Tag vor deinem Schreibtisch stehen, was für den Druck und die mentale Herausforderung, die man als Unternehmer am Ende des Tages halt hat, in gewisser Weise erstmal einfacher, also was es einfacher macht. Am Ende des Tages ist aber auch ein wunderschönes Gefühl, in dem Alter nicht nur für seine Kunden in gewisser Weise zu sorgen, für Wachstum und neue Chancen, sondern allen voran auch für Mitarbeiter. Nicht nur monetär, sondern auch in Form eines Mentorings, der Weiterentwicklung, voneinander gegenseitig zu lernen. Und das ist halt ein heftiges Privileg, was man sich manchmal vor Augen führen muss.
Wenn ich dich jetzt google, dann sehe ich so primär zwei Namen oder zwei Companies, die mir ins Auge fallen. Einmal Tim Krassenbring als Brand und einmal akquise.de. Was ist da jetzt der Unterschied zwischen den beiden?
Das eine ist meine Personal Brand, die man gerne auch so als Asset, als Company in gewisser Weise vielleicht sehen kann, weil das nicht als Legal Entity, aber so gesehen für mich auch meine Holding ist. Ja, ich habe mich sehr früh dazu entschieden, mein Business um meine Personal Brand herumzubauen, weil darüber sowohl Kunden auf uns zukommen, als auch Beteiligungen entstehen und ich mich als Person in gewisser Weise produktisiere. Ja, ein smarter Mensch, Naval Ravikant, hat mal gesagt, so productize yourself. Und wenn du das halt schaffst, und das bringst du als Personal Brand ja auch mit, ja, und so sind ja auch wahrscheinlich alle deine Deals, deine Businesse, deine Kunden in den letzten Jahren, aber auch Beteiligungen in gewisser Weise entstanden. Das heißt, ich habe für mich sehr schnell verstanden, dass wenn ich es schaffe, mich selbst zu produktisieren, ohne mich jetzt zu verkaufen, sondern vielmehr die Möglichkeit zu haben, einen Hebel aus meiner Personal Brand, aus meinem Netzwerk, aus meiner Reichweite, aus meinem Knowledge und all dem herauszubekommen, dann kann ich das in verschiedene Firmenkonstrukte und Möglichkeiten nutzen, um daran wieder zu wachsen. Und akquise.de ist eines dieser Produkte, die aus meiner Brand gemeinsam mit meinen Geschäftspartnern entstanden ist.
Was macht akquise.de genau?
Akquise.de ist das, was ich vorhin erklärt habe, ist der AI-Business-Inkubator, also die AI-Thematik, wo wir drüber gesprochen haben, das ist die Company.
Was mich jetzt interessieren würde, wie teuer war die Domain?
Ein Zehner.
Ein Zehner?
Ja.
Das geht ja eigentlich.
Ist okay, ne?
Also, ich habe jetzt mit viel mehr gerechnet. Ich dachte irgendwie so ein 50er oder so.
Nee, war okay. Ein Zehner haben wir gezahlt.
Geiler Name, ist mir direkt aufgefallen. Jetzt hast du nicht nur dich selber zu Personal Brand gemacht, du hast 180.000 Abonnenten auf YouTube, auf LinkedIn hast du über 20.000, auf Instagram bist du bei über 50.000. Also bist ja überall schon so ein Influencer ein Stück weit oder eine Personal Brand geworden, hast drumherum ein Firmenkonstrukt gebaut und von vielen Beteiligungen gesprochen. Mhm. Und warum ich das jetzt so plakativ sage, ist ja, du kommst ja aus diesem Familienverhältnis, dein Dad hat seinen Job verloren, du hast das Sparschwein kaputt gemacht und wolltest ihm helfen, sagen, hey, ich kümmere mich um euch alle. Das ist ja schon eine krasse Reise, die du hingelegt hast. Und du hast aber relativ früh begriffen, was ich hochinteressant fand, dieses Arbitrage-Geschäft mit Vinted oder Kleiderkreisel, was du gemacht hast, wie die Geschäftswelt funktioniert. Ich gehe jetzt einfach von mir selber aus, mit 18, 19 war ich noch nicht so weit wie du. Aber du bist ja noch eine Generation nach mir, ich bin 42, du bist 28, uns unterscheiden so 14 Jahre. Ich merke schon so, dass die jüngere Generation viel, viel smarter ist als zu meiner Zeit noch, gewisse Zusammenhänge zu verstehen, wie Geschäfte oder Geschäftsmodelle funktionieren. Und was hast du da noch so für Firmenbeteiligungen? Also du hast ja deine eigenen Brands, deine eigenen Firmen, dann hast du noch von Beteiligung gesprochen, kumuliert 50 Mitarbeiter. Nimm mich mal so ein bisschen mit auf die Reise oder uns.
Also ich wollte genau da gerade einhaken, also es sind jetzt nicht, weiß ich nicht, 20 Firmenbeteiligungen oder so. Ich habe in den letzten Jahren an einigen Projekten mitgewirkt. Ich habe eigene Brands unter meiner eigenen operativen Company gelauncht. Es sind nicht immer, weiß ich nicht, große Firmenkonstrukte mit 200 Mitarbeitern oder sowas. Ich habe zwei stille Firmenbeteiligungen, die ja for a reason still sind, und ich habe
Online-Casino oder
nein, also es ist nichts, nein, es ist einfach es klingt jetzt total blöd, aber nein, es sind normale legitime Businesses, aber es ist einfach einfach nicht offen kommuniziert. So, das wollte ich damit sagen. Ja, also ich bin einfach stiller Gesellschafter in den Filmen. Und dann bin ich in einem Dachcontrol der Company beteiligt, halteakquise.de, und ich habe noch zwei eigene Firmen in Deutschland. Einmal noch meine Holding und meine operative Company, mit der ich verschiedenen Stuff halt mache, von Beratung über, keine Ahnung, Social Media Geschichten, Podcast Monetarisierung. Dann habe ich eine Community, ja, ich habe eine Unternehmer Community, die heißt Vantage. Machen wir Unternehmerreisen. Also ich habe verschiedene Brands und Produkte, die werden aber alle über meine operative Company monetarisiert. Ja, deshalb, man muss es ein bisschen richtig einordnen. Ja, also wenn jetzt jemand anfängt und sagt so, ho, ich gehe jetzt mal kurz rein und ruf mal beim Handelsregister an, dann findest du jetzt nicht 400 Firmenbeteiligungen. Ich habe aber unter meiner operativen Company verschiedene Brands, die ich teilweise auch mit anderen Partnern durchgeführt habe, teilweise auch alleine mache. Aber einfach nur, dass das richtig eingeordnet wird. Ich bin jetzt kein Freund davon, mich nach außen zu stellen und sagen so, hey, ich bin irgendwie
super-duper Multi-Unternehmer in
80 Firmen beteiligt. Serienunternehmer, und genau, das würde dem Ganzen halt einfach nicht gerecht werden. Ja, also ich habe meine Unternehmer-Community, wir machen Unternehmerreisen, habe meine operative Company, mit der ich sämtliche Beratungsthemen und sowas noch abwickel, Dachcontrol, akquise.de und zwei stille Sachen, die jetzt im Außen, sag ich mal so, nicht bekannt sind. Und das ist das für mein Alter und das, was ich geschafft habe, für mich ein super stolz Repertoire, aber ein verhältnismäßig kleines Repertoire. Und wollte das nur kurz einordnen, dass es nicht wirkt, als wäre ich, weiß ich nicht, Gott von Welt.
Diese Unternehmer-Community, was steckt dahinter? Was ist da das Geschäftsmodell? Wie ist da der Benefit oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ach, so ist super simpel. Unternehmer zahlen eine kleine Fee von 39 Euro im Monat. Und wir haben eine Community, die wir damals auf School, mittlerweile auf WhatsApp aufgebaut haben. Haben dort verschiedene Sub-Channels. Wir haben einen Service Marketplace beispielsweise. Das heißt, jemand kann sagen so, hey, ich suche gerade jemand, der meine Website macht, oder dann können die sich halt austauschen, gegenseitig Projekte zuschieben. Dann haben wir Austauschplattformen zum Thema, die können sich dort kennenlernen, Social Media austauschen. Dann haben wir eine Fragerunde, da können die irgendwie sich gegenseitig Fragen stellen. Dann haben wir einen Chat für E-Com-Leute, dann haben wir Leute für B2C, für B2B-Business. Wir haben verschiedene Channels, die halt von mir und meinem Team mit moderiert werden und wo wir einfach verschiedene Unternehmer zusammenbringen, mit aktuell so circa 400 Leute in der Community. Und darüber hinaus haben wir jede Woche Live-Calls. Und so circa einmal im Quartal mache ich so Workshops zu verschiedenen Themen. Ja, irgendwie mal zum Thema Personal Brand, dann mache ich Ziele-Workshops oder so. Und dann lade ich auch jeden Mittwoch, mache entweder ich mal so Calls, Q&A-Fragen und bin dann einfach für die Community da und helfe denen gerade so ein bisschen mit ihrem Business-Mindset-Themen und lade aber auch immer wieder coole und spannende Speaker ein, die einfach dann mal da hinkommen und Austausch geben. Und ja, das ist so runtergerechnet weniger als ein Zehner im Monat und dafür hast du halt einfach einen Zugang zu coolen Leuten. Ich biete einfach Zugang zu meinem Netzwerk und helfe einfach den Menschen so ein bisschen, ja, das Netzwerk zu geben, was ich damals gebraucht hätte, als ich die ersten Businesse vor die Wand gefahren habe.
Das heißt, wenn ich das so richtig raushöre, also ich habe gleich mal angefangen zu rechnen, 400 mal 39 im Monat, was da monatlich übrig bleibt. Das ist gar nicht so viel, 39 Euro, was du chargst. Da gibt es andere Modelle draußen, die würden wahrscheinlich das Zehnfache nehmen von dem, was du nimmst. Hast du das Bedürfnis, gerade durch deine Erfahrung, die du gemacht hast, durch deine Misserfolge in Anführungszeichen oder durch die Schläge ins Gesicht oder durch auf die Fresse, wie ich es gern sag, dass du gerne zurückgeben möchtest, dass du anderen Menschen oder Unternehmern diese Rückschläge ersparen willst, sagst, hey, pass auf, ich habe jetzt 10 Jahre rückblickend betrachtet ein paar aufs Maul bekommen. Du musst diesen Weg nicht gehen.
Ja.
Ich bin so frei oder ich helfe dir mit einem kleinen Betrag, mit der kleinen Fee im Monat, auf mein Netzwerk Zugriff zu haben, um es leichter zu haben als ich.
Also ich glaube erstmal so, the purpose of living is giving, sagt Tony Robbins immer.
The purpose of living is giving.
Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schön. Nichtsdestotrotz, ich will mich jetzt auch nicht hier hinsetzen als Samariter, sagen, oh, das sind ja die Sozialprojekte so am Ende des Tages. Klar, es ist ein Geschäftsmodell, aber ich habe allen voran die Community nie gestartet, um damit wirklich Geld zu verdienen. Ja, also man muss
sonst würdest einschätzen, du keine 39 Euro chargen im Monat.
Genau, du musst einschätzen, von den, ich sag jetzt mal 400 Leuten sind 30, 40 Freunde, befreundete Unternehmer, wo ich so sag, so komm einfach rein, ich will kein Geld von dir haben. Ja. Dann haben wir aus anderen Beratungsprojekten, auch Kunden, die bei mir arbeiten oder mit denen ich arbeite, die auf andere Wege uns Geld geben, wo ich sage, hey, komm in die Community mit dazu, die chargen wir auch nicht. Dann haben wir Teammitglieder bei uns, die in der Community mit, ne, also am Ende des Tages ist der Monetarisierungsaspekt, dass an den Menschen, an denen ich Geld verdiene, kleiner. Dann hast du Mitarbeiter, dann hast du Arbeit, den du da reinsteckst, Leute, die Community, Software. Also wenn du es runterbrichst, klingt so super sexy, aber es, also du machst, also auf gar keinen Fall machst du dieses Projekt für Kohle. Ja, das ist so einfach nochmal wichtig zu sagen. Ja, also die
kurz rechtfertigen, so, hey, so viel Geld ist das gar nicht, aber das ist gar nicht so falsch, was du sagst oder so unwichtig, weil wenn ich jetzt so der klassische Zuhörer, was sagst du, oh, 400 mal 39, geil, 12.000 ungefähr, ne, aber da musst du halt die Kosten gegenrechnen, den Aufwand, den du dann betreibst, dagegen rechnen, und dann ist das jetzt nicht irgendein System, mit dem du super reich wirst oder so.
Auf gar keinen Fall. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ich wollte dir einfach nur das ein bisschen einordnen, weil nicht, dass es irgendwie nachher heißt, so, oh, Tim verdient mehrfach fünfstellig mit der Community im Monat und so.
Und wenn schon, wenn du Mehrwert lieferst,
sei dir gegönnt. Ist völlig fein. Es ist nur nicht mein Antrieb mit dieser Community. Yeah. Ja, also ich habe das wirklich damals gestartet, weil ich dachte so, hey cool, lass uns doch irgendwie einen geilen Austausch und ein cooles Ökosystem schaffen. Und ich bin jetzt die letzten Wochen viel unterwegs gewesen. Ja, ich war in Namibia, habe ich gesagt, ich war in Südafrika, ich war danach noch in Dubai, und wenn ich, außer in Namibia, da sind nicht so viele Leute dann vor Ort, aber ich schreibe dann halt rein, so, hey, ich bin hier vor Ort, lass uns doch treffen. Und es ist halt einfach die Möglichkeit, dass wir dann, habe ich gar nicht erzählt, wir machen dann Community Runs, Dinner, man hat viele In-Person Meetings und Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und was ich einfach gesehen habe, wie viele Business-Projekte untereinander bei den Menschen entstanden sind, dass sich Co-Founder kennengelernt haben, die anschließend Unternehmen zusammen gegründet haben, Menschen, die ihre Mentoren darüber gefunden haben, und all die Möglichkeiten, die einfach gerade durch dieses Netzwerk entstehen. Und bei uns beiden ist es halt so, wir wollen Kontakt zu jemandem haben, dann kriegen wir halt ein Intro oder im besten Fall schreiben wir jemandem und dann kommt der blaue Haken auf Instagram und dann sitzt man einen Tag später mit den Leuten in einem Call oder wie auch immer. Und du musst dir halt vorstellen, dass ein junger Gründer eben nicht diesen Zugang hat. Und das, ich weiß halt, wie es ist, weil ich es auch früher nicht hatte. Und ich habe mir das halt mühsam erarbeitet, aber warum soll ich anderen Menschen das nicht auch zugänglich machen? Und sich einmal die Woche in einen Call zu setzen und einfach jungen Menschen deren Fragen zu beantworten, ist für mich auch einfacher als jedem die DMs immer, weiß ich, also du kennst das, viele Fragen auf Instagram dann kommen. Und es macht einfach Bock, also es ist einfach super cool, zurückzugeben und die Geschichten zu sehen, die daraus entstehen. Und das ist einfach super schön. Also macht das einfach mega viel Spaß, genau das zu ermöglichen für junge Gründer.
Cool, ich will auch in diese Community.
Du bist herzlich eingeladen, for free. Du kannst auch super gerne mal einen Community-Call bei uns machen.
So, ihr habt's gehört, ne? Wir haben es auf Band, ich darf for free rein. Nein, Spaß. Warum nicht? Klar, gerne. Es gibt viel zu erzählen. Also ich habe auch viel erlebt, auch jetzt noch, erst jetzt. Gerade unser Podcast-Instagram-Account, der war 3 Monate lang gestrikt. Warum auch immer. Und hat auch wirklich jetzt sehr, sehr lange gedauert, bis ich eine Person gefunden habe, die es geschafft hat, dann final den Account nach 3 Monaten wieder zurückzuholen. Und ich stelle fest, viele da draußen haben das Problem, dass deren Accounts aus unerklärlichen Gründen gestrikt werden bei Meta. Und wie man Meta so kennt, ist das meistens so, dass du keine Begründung bekommst.
Ja.
Dann ist es ja so, dass Meta sehr viel Personal kürzt, rausschmeißt oder rausgeschmissen hat in der Vergangenheit, vor allem in Deutschland und in anderen Ländern. Ja, und dann, wenn du halt so ein, ich sag mal, so ein Projekt startest, wie jetzt mein Podcast, Tommy Unlocks, und dann hast du halt sehr viel Mühe und Herzblut, Schweiß und Tränen, was du ja vorhin schon gesagt hast, wo du so reinsteckst in das Ding, und von heute auf morgen wird dann der Kanal gecuttet und du stehst halt da und denkst so, what the fuck? Was ist gerade passiert? Warum ist das passiert? Weil du weißt, du hast gegen keine Gemeinschaftsstandards verstoßen. Das ist nur normale Snippets aus meinen langen Videos, wie das jetzt hier mit uns, die da einfach gepostet werden. Fertig. Da gibt's ja ganz andere Kanäle von irgendwelchen Frauen, die halbnackte Bilder zeigen oder schon so halben Onlyfans-Content produzieren, wo nichts ist. Und wir haben so einen langweiligen Kanal, der am Peak mit 27.000 Abonnenten 10 Millionen Leute erreicht hat. Und dann geht halt jemand her und schneidet das durch. Und ich glaube, von diesen Leuten gibt es viele da draußen, die diesen Schmerz dann auch so empfinden wie ich. Und es hat 3 Monate gedauert, bis ich jemanden aus Zypern kennengelernt habe, witzigerweise, der meinen Account jetzt innerhalb von einer Woche wieder zurückgeholt hat. Und ich glaube, auch da gibt es viele Leute da draußen, die sicherlich dasselbe Problem haben. Also ich habe jetzt schon von vielen Leuten aus dieser Creator Economy, auch wo ich unterwegs bin oder du, gehört, dass sie auch Probleme haben, dass Accounts gestrikt werden, die nicht wissen, wieso, weshalb, warum, und dann halt auch ein Thema damit haben, diese Accounts zurückzuholen. Dann weißt du ja selber, wie es ist. Da gibt es ja auch viele Scammer draußen, die sagen so, ja, ich hole dir den Account zurück, gib mir 5 Riesen und dann schauen wir mal, und dann passiert gar nichts. Also das kennt man ja alles. Aber finde ich gut, was du machst mit der Community. Also finde ich sehr, sehr schön, dass du da so ein bisschen sagst, hey, du bringst so Leute zusammen. Du machst ja auch selber Podcasts. Du kümmerst dich um das Thema Monetarisierung von Podcasts. Wie darf ich das verstehen? Du hast vorhin kurz angerissen, so Monetarisierung von Podcasts ist auch ein Thema, wo du begleitest, oder
Nee, mache ich nicht. Also, nein? Nee.
Aber du selber hast ja einen eigenen Podcast, ja, und du hast ja Leute, die du vor die Linse holst. Ja. Was ist so deine Idee oder was ist so deine Intention dahinter, warum du das machst?
Ich habe einfach Bock, coole Leute kennenzulernen. So, ich dokumentiere meine unternehmerische Reise auch im Rahmen der Community, aber auch auf Social Media, egal ob Instagram oder jede Woche auf YouTube mit meinen Vlogs. Und ich glaube, jetzt aus so Begegnungen wie mit dir oder mit anderen spannenden Unternehmern entstehen halt wieder coole neue Gedanken, neuer Input, Ideen und all das, was ich dann irgendwie jungen Menschen nach außen teilen kann. Und ähnlich wie mit der Community, mit einem, weiß ich nicht, ich bekomme von YouTube 600-700 Euro im Monat Monetarisierung.
Yay.
Und ich habe aber, weiß nicht, alleine fürs Editing und den ganzen Stuff, abgesehen von der ganzen Zeit, die man rein investiert, kostet mein Content-Team 5-stellig im Monat. Ja, und das sind so Dinge, ich bin halt wirklich damit gestartet, weil ich einfach Bock darauf habe, weil ich so gedacht habe, so, hey, ich führe so coole Gespräche mit so spannenden Leuten, warum kann ich das nicht anderen Menschen irgendwie zugänglich machen? Ja, und ein Podcast ist wieder, ich kann mit coolen Menschen sprechen, ich habe Zugang zu denen, du sagst so, hey, ich finde das cool mit der Community, dann kannst du vielleicht nächstes Mal einen Call für meine Leute halten und die haben wieder Spaß, weil die dir mal irgendwie eine halbe Stunde Fragen stellen können. Und ich glaube einfach daran, dass so der größte Katalysator für Erfolg in unserem Business und auch in unserem Leben immer People-Entscheidungen sind, so sich von den falschen Menschen zu trennen, aber auch allen voran die richtigen Leute in sein Leben zu holen. Und ich glaube, dass ich das Privileg habe, mit ganz, ganz coolen Menschen Zeit zu verbringen und Gespräche zu führen. Und es wäre super schade, wenn das, was wir gerade besprechen, hinter verschlossenen Türen und ohne diese Kameras funktionieren würde. Und deshalb lass uns doch diese Geschichten teilen. Und deshalb gehe ich super gerne in solche Formate. Aber ich freue mich auch, wenn andere spannende Unternehmer ihre Erfolgsgeschichten, ihre Niederlagen und all das, was dazugehört, mit anderen Menschen teilen. Weil das ist doch eigentlich genau das, was uns am Ende des Tages irgendwie inspiriert und uns auch die Möglichkeit gibt, eben nicht in diesen Schubladen zu denken, sondern zu sehen, was halt einfach möglich ist. Und das motiviert mich halt. Und ja, alles rund um Monetarisierung ist ehrlich gesagt gar nicht so das Thema, was ich mir in dem Feld jetzt, wo ich mir da irgendwelche Ziele setze.
Ich finde es interessant, wenn ich jetzt so die letzte Stunde ungefähr, seit der wir reden, zurückblicken, so merke ich immer sehr, sehr oft, wie du da so einhakst und sagst so, hey, also so Geld war nie so mein Treiber, dass ich mit dem angefangen habe oder mit dem oder mit dem oder mit dem. Das kristallisiert sich sehr, sehr krass raus, so wenn man dir zuhört, dass du sagst so, hey, in allem, was du tust, ist Geld nie so der erste Treiber gewesen, weshalb du was angefangen hast, sondern was ich raushöre ist, egal welches Geschäft du gemacht hast, du musst erstmal Bock drauf haben.
Voll.
Und das hatte ich auch gestern, jetzt komme ich wieder zurück zu dem Podcast. Warum? Weil ich so ein bisschen so Parallelen sehe. Warum ich oftmals im Leben auch als Unternehmer gescheitert bin oder mit meinen Geschäftsideen früher ist, dass ich Geld immer als Treiber genommen habe. Mhm. Ich habe immer mit etwas gestartet, weil ich schnell und hektisch reich werden wollte, um dann festzustellen, dass ich alles geworden bin, nur nicht schnell und hektisch reich.
Mhm.
Und das erste Mal, als etwas richtig gezündet hat, das Immo-Tommy-Projekt, war dann wirklich so, das war ein Projekt Ende 2020, wo Geld gar nicht mein Treiber war. Ich hatte einfach Bock drauf. Ich habe einfach random angefangen mit TikTok, mit einem Video, habe mein Handy genommen, habe das auf meinen Tisch gesetzt, habe 5 Bücher aufeinander getürmt, habe das da hingesetzt, habe irgendwie Content produziert, mein erstes Video gemacht. Ich habe keine Ahnung gehabt von Editing, Video Producing. Ich habe einfach für ein 30-Sekunden-Video 40 Takes gebraucht, weil ich keine Ahnung hatte, wie man vor der Kamera richtig spricht. Und all diese Herausforderungen, die das mit sich gebracht hat und mich wieder selbst ins kalte Wasser zu schmeißen, was ich sehr, sehr gerne mache, das war so geil, diese Erfahrung. Ja, heute über 2700 Videos später ist das eine ganz andere Nummer, Aber das war auch der Grund, warum ich so vor einem Jahr ungefähr, als ich mit Robel und dem Teil meines Teams da saß und gesagt habe, hey, ich brauche eine neue Herausforderung, weil diese Short-Video-Content-Production wurde irgendwann zur Normalität und ich habe so alles gedribbelt, glaube ich, was man dribbeln kann, von Videos mit Multimillionen Aufrufen und Reichweiten und mit einem Video 100.000 neue Abonnenten generieren. Ich habe das alles gesehen, das hat mir so keinen Reiz mehr verschafft und ich bin so ein Typ, ich brauche immer eine neue Challenge. Sonst, wenn ich in etwas zu gut werde, dann langweilt mich das mit der Zeit, weil ich keine Herausforderungen darin sehe und dann brauche ich neue Herausforderungen. Und Tommy Unlocks war so eine Herausforderung, dass ich gesagt habe, so hey, lass uns mal long was machen. Long Video, Long Audio. Und natürlich dann die Möglichkeit zu bekommen, gute Leute hierher zu holen, wie dich zum Beispiel oder deine Vorgänger oder die nach dir kommen, geile Gespräche zu haben, nicht nur zwischen mir und dir, weil wir lernen uns ja heute faktisch auch persönlich kennen, aber dieses Kennenlernen, was wir haben, wir teilen das ja mit der Außenwelt.
Ja.
Daraus entstehen wieder geile Geschichten und ich habe mich neu gechallenged insofern, dass ich lernen musste, erstmal mich selbst zurückzunehmen, weil ich nicht mehr im Vordergrund stehe als Immo-Tommy, sondern ich bin ja Moderator meines Formats Tommy Unlocks und es geht zum Beispiel um dich heute. Du bist heute der Star der Show, ne? Und ich versuche so dich in den Vordergrund zu drängen und so ein bisschen diese Moderatorrolle zu übernehmen, mehr Fragen zu stellen, dir so die Bühne zu geben, damit meine Community weiß, wer ist denn der Tim? Was macht denn der so den lieben langen Tag? Wo kommt der eigentlich her? Wurde ihm so alles in die Wiege gelegt? Hast du mit dem goldenen Löffel im Mund gestartet oder mit dem Sparschwein, was du kaputt gemacht hast, weil du deinem Papa helfen wolltest, der damals seinen Job verloren hat? Und deswegen finde ich sowas gut, auch was du machst, weil das spiegelt so ein bisschen wieder so auch, was ich mache oder was ich sehr, sehr spät lernen musste im Alter. Du bist ja deutlich jünger als ich. Das, und da will ich wieder den Faden so spinnen oder so ein bisschen zurück auf die Route kommen, dass wir lernen müssen, Dinge zu tun, erstmal, auf die wir Lust haben. Und Geld resultiert irgendwann automatisch daraus.
100%. Ich glaube, also ich durfte das auch die letzten Jahre erstmal lernen. Ja. Also ich glaube, mit der Geschichte, die ich erzählt habe, mit einem starken Weg von Treiber in die Selbstständigkeit gestartet. Ja. Nie mehr diesen Schmerz spüren, meiner Familie irgendwas Besseres bieten, ja, so weg von diesen Problemen, die du hattest. Und wenn du dieses Privileg hast, irgendwann Erfolg, egal auf welcher Dimension, zu haben und erstmal weg von diesem Schmerz zu kommen, hast du auf einmal die Möglichkeit, dich mit Hinzufaktoren zu befassen. Wo will ich jetzt überhaupt hin? Was habe ich für Möglichkeiten? Wie kann ich das, was ich mir aufgebaut habe, vielleicht auch weitergeben oder zurückgeben? Und das ist eine sehr schöne Situation und das ist super toll, dass man das auf einmal machen kann. Ja, und ich denke mir so oft, dass auf einmal wirklich, das klingt dann immer blöd, wenn man sich dann hier hinsetzt und dann spricht man auch immer so, ja, Geld ist nicht so wichtig und so. Das ist gar nicht die Aussage dahinter. Ich glaube, jedem ist durchaus bewusst, was Geld für eine Relevanz hat. Und ich bin auch durchaus der Meinung, dass Geld glücklich machen kann und viele Menschen auch glücklich macht. Allen voran aus dem Grund, weil Geld den Großteil deiner Probleme halt eben lösen kann. Und wenn du schon mal 90% der Probleme in deinem Leben lösen kannst, egal ob du hast Gesundheitsprobleme und hast bessere Ärzte oder du hast irgendwie musst dir keine Gedanken mehr machen, ob du die Miete zahlen kannst und so weiter, dann vereinfacht das schon in vielen Ebenen dein Leben. Und wenn du nicht mehr davon besessen bist, deine Geldprobleme zu lösen, hast du auf einmal Zeit und mentale Kapazität, um dich mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben halt eben zu befassen. Und dazu kann es halt gehören, andere Menschen zu inspirieren, etwas zurückzugeben und Dinge voranzutreiben, die halt vielleicht mit einem höheren Sinn oder einer höheren Bestimmung einhergehen. Und das ist ja ein super cooles und schönes Gefühl.
Klingt so ein bisschen spirituell auch so ein Stück weit. Ne, wenn ich so einen jungen Menschen will ich so reden höre, dann ist es so ein bisschen so, als würdest du an Karma glauben, so hey. Oder wie Tony Robbins sagt, the purpose of living is giving. Wie unterstützt du eigentlich heute deine Familie? Also wenn ich jetzt an deine Mama und Papa denke, so an die Situation von damals, so sind die bei dir angestellt vielleicht oder unterstützt du die finanziell jeden Monat in irgendeiner Art und Weise oder ist Papa über diesen Punkt hinaus, dass er damals einen Job verloren hat, jetzt einen neuen Job hat? Wie sieht es denn da aus in der Richtung?
Mein Dad ist leider vor 3 Jahren verstorben. Und
tut mir leid.
das war, glaube ich, auch für mich nochmal so ein Treiber, anders auf das Leben und auch auf diese Art von Erfolg zu blicken, weil du auf einmal merkst, wie limitiert Zeit ist und wie limitiert dieses Leben ist. Und wenn du dann in den Rückspiegel blickst, dann geben gerade diese Beziehungen und Zeit mit Familie und wichtigen Menschen in deinem Leben zu verbringen, bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung für dich. Und meine Mom ist mittlerweile in Rente und aufgrund ihrer steuerlichen Situation kann ich sie irgendwie leider nicht anstellen. Ich weiß nicht, ein deutsches System, das ist, glaube ich, so ein bisschen, dann wird irgendwie ihre Rente gekürzt werden, whatever, ein bisschen kompliziert.
Ah.
Ich glaube aber, dass gerade so eine Möglichkeit ist. Ich habe jetzt ein House of Mallorca ab nächsten Monat und das ist so eine kleine Sache, wo ich da die Möglichkeit habe, meine Mom liebt beispielsweise Mallorca und für mich war so, ich habe da Bock drauf, das ist schon cool, aber wie cool ist es, wenn du deiner Mom das ermöglichen kannst, dass du ihr sagen kannst, dass sie jederzeit dahin gehen kann. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich so merke, das ist total schön, sowas zurückzugeben. Ja, mein Bruder ist Rettungssanitäter, der ist zum Beispiel noch nebenbei bei mir angestellt, um noch ein bisschen dazu zu verdienen.
Großer Bruder?
Großer Bruder.
Ah, der kleine Bruder hat den großen Bruder eingestellt?
Ja.
Geil.
Aber, also das sind so Kleinigkeiten, ne? Und ich will das gar nicht so auf der monetären Ebene sehen, weil ich habe halt, als mein Dad von uns gegangen ist, sehr schnell so eine Vaterrolle bei uns in der Familie übernommen und habe dann versucht, für meine Familie auch zu providen. Ich habe bei der Beerdigung zu meiner Mom gesagt, so Mama, mach dir keine Sorgen, du wirst dir niemals Sorgen um Geld machen müssen. Als ich noch nicht jetzt so gut aufgestellt war, aber schon immer zu wissen, so der Vater ist nicht mehr da, es muss wen anders geben, der irgendwie auch provided und sorgt. Und ich habe direkt angefangen, für meine Mom und für meinen Bruder die Finanzen zu Hause zu managen und aber auch gleichzeitig halt irgendwie mental für die Menschen da zu sein. Und ich glaube einfach, einen solchen Moment in deinem Leben zu erleben, der definitiv eine Grenzsituation ist, kann halt für dich so ein bisschen so ein Make-or-Break sein. Also entweder gehst du daran halt zugrunde oder es macht dich zu der Person, die du bist und die du in gewisser Weise sein willst. Und für mich halt so zu fragen, mein Vater ist nicht mehr da, welcher Mann möchte ich jetzt sein? Welche Rolle möchte ich in dieser Welt einnehmen? Wie kann ich die Werte, den Ethos, all das, was ich von meinem Vater gelernt habe, wie kann ich das übernehmen und jetzt so ein in seine Fußstapfen treten und ein besserer Mensch werden? Und ich habe mich halt voll viel irgendwie damit beschäftigt und es ist für mich, glaube ich, schon früh so natürlich herausfordernd gewesen und eine große Rolle, die man dann irgendwie einnimmt, aber ich bin halt auch heftig daran gewachsen und habe halt auch einfach sehr schnell und sehr früh die Möglichkeit gehabt, Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie zu übernehmen und auch für mein Umfeld und einfach sehr, sehr gerne zurückzugeben. Und egal, was es halt ist, so ich glaube, dass ich darin gut bin und dass ich es liebe, mein Umfeld zu unterstützen, egal ob es mit der Community ist, mit meinen Kunden, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, so ich mag es einfach, für andere da zu sein, sie zu inspirieren und zu unterstützen. Und das muss jetzt nicht der große Paycheck sein, dass du jeden auf deine Gehaltsliste packst, sondern halt du, glaube ich, als Mensch auch auf vielen Ebenen viel besser anders providen kannst und einfach als guter Mensch für die Leute, die dir sehr wichtig sind, da bist. Und das versuche ich jeden Tag zu leben und da bin ich sehr dankbar für, dass es angenommen wird und bin auch sehr, sehr zufrieden mit der Rolle, wie ich da reingewachsen bin, der Mensch, der ich geworden bin.
Es sprichst du die ganze Zeit davon, dass du für alles und jeden da bist in deinem Umfeld und dass du so gemerkt hast, du hast so eine Vaterrolle auch übernommen, aber wer ist für dich da?
Die Menschen sind auch für mich in return da, ja. Sei es meine Freundin, meine Mom, meine Familie, auch meine Freunde. Ja, ich glaube, das ist keine
Einbahnstraße.
Nichtsdestotrotz muss man das auch manchmal lernen, in Anspruch zu nehmen. Und darin bin ich definitiv nicht gut. Ja, ich bin jemand, der sich sehr gerne hinten anstellt und erstmal zusieht, dass es allen anderen gut geht. Ja, also als mein Dad verstorben ist, bin ich zu meiner Tante gefahren und habe sie getröstet. Das war nicht ihr Papas Schwester, sondern von der anderen Seite. Also nicht mal
nicht mal Bluts, die direkte.
Blutsverwandt. Und ja. Ich bin dann hingegangen, hab dann auf der Beerdigung als Einziger eine Rede gehalten, hab dann alle beruhigt, so hey, ist alles gut. Und dann Wochen später merkst du erstmal, was das mit dir macht und wie du dann crasht. Aber meine initiale Reaktion auf Dinge im Leben ist halt immer, direkt Verantwortung zu übernehmen, alle anderen erstmal in Sicherheit zu bringen und das möglichst schnell aus der Welt zu schaffen. Und du kannst das halt irgendwie als Stärke oder als Schwäche sehen oder so. Ich bin halt einfach als Mensch so und mich macht das auch aus und ich kann dadurch auch sehr viel Sicherheit für die Menschen um mich herum geben. Aber ich habe das schon sehr früh so gemacht, ja. Das Sparschwein geköpft und meinen Eltern das Geld gegeben oder meiner Mom gesagt, sie muss sich nicht um Geld sorgen oder meine Familie getröstet. Und ich glaube, ich mache das als Mensch einfach aus, ohne das jetzt zu werten. Aber was ich definitiv lernen darf, ist auch um Hilfe zu bitten und auch Unterstützung zu erfragen. Aber oft gibt uns das viel, viel mehr Energie zu providen, als selbst zu nehmen. Ja, also the secret of living is giving. Und daraus
man muss immer nur aufpassen, die Waage zu halten. Also ich lasse dich gerade reden und ich höre mich selbst sprechen, da ich auch dazu neige, das zu tun, was du machst. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die das auch ausnutzen können.
Ja.
Und da musst du halt vorsichtig sein und die Waage halten, damit du selbst nicht zu sehr in den Hintergrund drückst. Und weil du so viel am Given bist und so wenig am Taken, ja, dass du selber in Anspruch nimmst.
Ja.
Das sag ich dir, der 14 Jahre voraus ist.
ich bin dir sehr dankbar für ich möchte auch damit ganz wichtig niemanden belehren, sondern einfach nur
darum geht's
aus meiner
gar nicht.
Perspektive.
Überhaupt nicht. Also ich habe das auch nicht so aufgefasst, okay. Aber diese Eigenschaft, die du hast, die kenne ich.
Ja.
Und die hat auch seine Schattenseiten und da muss man vorsichtig sein, 100%. Dass man nicht zu sehr abdriftet und auch nach dir selbst zu schauen.
Ja.
Ne? Weil du bist ja auch jemand, du hast ja auch Bedürfnisse, du brauchst auch vielleicht mal Hilfe, du hast vielleicht auch mal schlechte Tage und brauchst jemand, der dich provided. Darauf wollte ich hinaus.
100%.
Tim, ich brauche dir, glaube ich, jetzt gar nicht die Frage stellen, wo siehst du dich in 5 Jahren oder 10 Jahren, sondern was machst du jetzt?
Was mache ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich nach dem Gespräch mit Marc hingesetzt und mir so ein paar Gedanken gemacht und in gewisser Weise mal für mich niedergelegt, so what am I doing next? Und ich habe für mich gelernt, dass mein Ziel im Leben ist, von möglichst vielen Menschen das Potenzial zu entfalten. Und die Voraussetzung dafür ist, mein eigenes Potenzial zu entfalten, weil wenn ich mich selbst einschränke, dann ist es sehr, sehr schwierig, andere Menschen zu unterstützen. Und egal, ob es mit der Community, mit Akquise.de, mit anderen Investments, Social Media, egal was es ist, so ich habe echt einfach, also mich holt das ist das, was mich einfach morgens aus dem Bett holt. Ich habe einfach richtig Bock zu geben, andere Menschen zu motivieren und ihnen aufzuzeigen, so was wir eigentlich alles aus unserem Leben machen können. Und für mich persönlich bedeutet das, dass ich noch mehr Menschen sowohl mit Podcasts, mit Social Media, mit meinen Videos, mit Public Speakings, mit Community, dass ich noch mehr Menschen inspirieren will. Und ich glaube, so gerade der Fokus für mein Next Chapter ist es am Ende des Tages für mich persönlich die beste Version zu sein, mein eigenes Traumleben zu leben und das in dem Umfang und in der Transparenz nach außen zu tragen, um möglichst vielen Menschen zu zeigen, was halt Cooles möglich ist. Und das nehme ich mir jeden einzelnen Tag vor und deshalb bin ich super dankbar, so eine Bühne zu bekommen, um hoffentlich einige Menschen da draußen zu motivieren, aus dieser Schublade auszubrechen und irgendwas Cooles aus den letzten Jahren, die einem noch verbleiben, aus seinem Leben was Cooles zu machen, weil man weiß leider nie, wie lange man noch hat und deshalb ist jeder Tag, in dem man nicht was Cooles mit seinem Leben macht, einfach leider echt brutal verschwendet.
Absolut. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, wenn du Erfolg in einem Satz definieren würdest, wie würde dieser Satz lauten?
Happiness.
Happiness.
Ich kann dir gerne Kontext geben, ich habe ein Buch gelesen, das heißt The Happiness Advantage von Sam Acker. Der beschreibt, dass der Weg zum Erfolg ist, dass du in allererster Linie glücklich bist. Die meisten denken, dass die Gleichung lautet, dass du hart arbeitest, dann erfolgreich bist und dann glücklich bist. Habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert.
Sondern gerade umgekehrt, wie du es gerade beschrieben hast.
Glücklich sein, auf dieser Basis hart zu arbeiten, das heißt, du arbeitest an Dingen, die dir grundsätzlich Spaß machen.
Und dann erfolgreich werden.
Und das, du hast selbst gesagt, so Geld ist ja die logische Konsequenz daraus. Und Glückseligkeit, Happiness jeden einzelnen Tag als dein Main-Ziel des Tages zu sehen,
ja.
ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt das Pensum zu gehen, hart arbeiten zu können, möglichst lange. Mhm. Und dann ist Erfolg die logische Konsequenz daraus. Und für mich ist Erfolg in einem Satz einfach nur Happiness.
Finde ich gut. Tim, schön, dass du hier warst. Schön, dass du mein Gast warst hier in Stuttgart. Vielen Dank
für die Einladung.
Ganz, ganz tolles Gespräch. Inspirativ für viele Menschen da draußen, ob jung oder alt, egal in welcher Situation man sich befindet. Und wenn es ums Thema AI geht, hier ist der Inkubator dafür, wenn du Business machen willst. Tim wird unten überall mit seinen Socials markiert auf YouTube und Co. Und werden noch einige Snippets folgen. Dann für die, die ihn nicht kennen, können ihm dann folgen und gegebenenfalls dann auch seine Community beitreten, bei der ich auch sein werde in Zukunft.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch. War ganz toll. Sehr inspirative Geschichte. Finde ich schön, deine Art und Weise, deine Erfahrungen nicht nur zu teilen und zurückzugeben, um es auf den Punkt zu bringen.
Danke, Tommy.
Sehr gerne.